Free FM.
Es ist kurz nach 14 Uhr. Ihr hört die Ulmer Freiheit auf Radio Free FM. Und wir haben jetzt ein ganz aktuelles Thema hier vor Ort. Und zwar in der Presse, auch schon im Fernsehen, ist es inzwischen das Thema. Und zwar das Telefunken-Museum hier in Ulm, welches schon seit längerer Zeit geschlossen ist und eigentlich nicht mehr existiert. Aber was jetzt hier ganz brandaktuell ist, es wurden hier Ausstellungsexponate, wertvolle geschichtliche, technische Dokumentationen, sozusagen in Form von Geräten, wurden heimlich, mehr oder weniger heimlich, wenn man es nicht doch mitbekommen hätte, entsorgt, und das eigentlich ohne Wissen eigentlich der Leute, die eigentlich viele, viele Jahre lang dieses Museum betrieben haben und auch mit Herzblut eigentlich ihre Freizeit geopfert haben dafür. Und ich habe einen Gesprächspartner hier im Studio, und zwar den Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth, der mir einfach hier hier Rede und Antwort ein bisschen stehen wird zu diesem brandaktuellen Thema.
Ja, grüß Gott. Hallo. Ich habe schon richtig eingeleitet. Es gab hier in Ulm ein AEG-Telefunkenmuseum, was über viele Jahrzehnte betrieben wurde, mit sehr wertvollen Exponaten aus der Geschichte der Ulmer Technik. Und jetzt wurde durch Übernahme der Firma, durch eine Firma Hensoldt, beschlossen, das Museum entweder aufzulösen oder stillzulegen. Auf jeden Fall wanderten Exponate erstmal auf bayerisches Gebiet nach Nersingen. Dort hat man diskutiert, vielleicht ein eigenes Museum zu machen, aber das war gar nicht möglich. Auf jeden Fall haben wir das beobachtet, und sehr hoch engagierte Ingenieure dieser Firma, die jahrzehntelang diese Geräte konstruiert und betreut hatten, waren bereit, jetzt dieses Museum zu retten. Man hat vor 2 Jahren einen Freundeskreis gegründet. Man hat Hensoldt angeboten, dieser Freundeskreis kümmert sich drum, übernimmt die nötige Infrastruktur, organisiert eventuell eine neue Halle, die wir auch hätten. Ich habe den Schlüssel dabei. Und jetzt erfahren wir, dass hinter unserem Rücken in Nersingen eine Recyclingfirma ausräumt. Okay. Der Freundeskreis hat natürlich sofort reagiert, fotografiert, gefilmt, die Presse alarmiert. Ich als Sprecher des Freundeskreises und Stadtrat, der eben in Ulm sich sehr für die Kunst und Kultur engagiert, war dann mit an der Front. Und wir sind schon erstaunt, wie das passieren konnte, denn das gesamte Museum wurde von uns vor 2 Jahren unter Denkmalschutz gesetzt. Das heißt, es war unter Kontrolle, aber es war doch nicht kontrolliert.
Ja, darf ich kurz in der Stelle mal einhaken für die Hörer, die jetzt eigentlich sich vielleicht da gar nicht so direkt was drunter vorstellen können. Was beinhaltete dieses Museum eigentlich an Gerätschaften, und was war das Besondere da eigentlich so dran? So ein paar Beispiele vielleicht mal, was da so wertvoll an dem Museum ist.
Ja, AEG-Telefunken kennt ja fast der Bürger, zumindest unsere ältere Generation. Das fing an von den ersten Radios. Beispielsweise der Volksempfänger, vielen noch bekannt. Des Weiteren hat AEG-Telefunken in den Vorkriegsjahren die U-Boote ausgerüstet. Die Radartechnik wurde dort entwickelt, also auch hochsicherheitsträchtige Dinge. Dann die Röhren, die Funksender, also auch alle großen Sender, waren ausgestattet mit Sendeanlagen von AEG-Telefunken, die Schiffe, später die Flugzeuge. Dann ging es in Handfunk, Polizeifunk, Bundeswehr. Alles lief über diese wirklich auch Firma mit Weltruf. Jetzt wurde sie verkauft, und jetzt ist scheinbar niemand mehr da, der sich für die Geschichte dieses Hauses interessiert. Aber das ist Ulmer Technikgeschichte, und die können wir nicht einfach jetzt ins Recycling bringen.
Nee, das selbstverständlich nicht, weil es ist ja eigentlich, man könnte manchmal meinen, dass der technische Bereich, also es wird natürlich viel von kulturellem Erbe oder von was weiß ich, anderen historischen Dingen gesprochen, aber man könnte meinen, dass so in den Köpfen der Leute da teilweise das technische Kulturerbe eigentlich noch gar nicht so vorhanden ist, dass man eigentlich das immer noch so als altes Zeug manchmal ansieht und eigentlich gar nicht begreift, dass das eigentlich bedeutende Entwicklungen waren, jetzt hier im Bereich, was weiß ich, Rundfunk, Nachrichtentechnik, alles mögliche, dass ja sowas genauso schützenswert ist, wie im Endeffekt andere historische Dinge.
Es ist genauso schützenswert. Und was auch hier interessant ist, der Denkmalschutz hat ja auch sofort zugeschlagen. jetzt bzw. damals, als wir es unter Denkmalschutz gesetzt haben, setzen lassen konnten, hat man klar gesagt, das ist schützenswert. Das ist nicht irgendeine private Entscheidung.
Das heißt im Endeffekt, das gesamte Ensemble, sämtliche Exponate, die gesamte Sammlung ist unter Denkmalschutz gestellt
Richtig.
Worden.
Und das hat hier die Stadt Ulm veranlasst.
Okay.
Das gilt. Und ein Problem vielleicht, dass der Denkmalschutz bis heute es nicht geschafft hat, alles aufzulisten. Aber der Freundeskreis hat diese Listen, hat einen totalen Überblick, auch was jetzt verschwunden ist und was in das Museum gehört hätte. Also insofern wird es sehr schwierig sein, sich jetzt rauszureden. Man hätte ja nicht gewusst, was man gehabt hätte.
Das heißt also, da wurde also auch nichts irgendwie selektiert oder sonst was, sondern zum jetzigen Zeitpunkt, was jetzt aktuell gilt, ist die gesamte Sammlung mit sämtlichen Exponaten, auch die schon verschwunden oder die jetzt auch vernichtet wurden, alles komplett eigentlich unter Denkmalschutz gestellt worden und da kann sich auch keiner rausreden.
Nein, das kann sich keiner rausreden und am Montag in einem Gespräch in der Stadt Ulm habe ich das nochmal abgesichert und von der Stadt Ulm ganz klar versichert bekommen, alles stand unter Denkmalschutz. Die Firma Hensoldt war davon informiert und damit ist das, was jetzt passiert ist, mit Sicherheit dann auch als illegal anzusehen. Und das wird Folgen haben.
Ja, und auf die möglichen Folgen würde ich sagen, da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen näher ein. Ich würde sagen, wir spielen ein Stück Musik und dann gehen wir da nochmal ins Detail, was da jetzt genau in Nörsingen passiert ist und die rechtlichen und anderen möglichen Konsequenzen daraus. Wir sind wieder zurück hier bei der Ulmer Freiheit auf Radio Free FM und unser aktuelles Thema gerade das Telefunkmuseum oder was jetzt inzwischen noch davon übrig ist, mehr oder weniger. Wir hatten vorher schon davon gesprochen, dass es eine unangekündigte und auch eigentlich sagen wir es wie es ist, illegale Räumungsaktion gegeben hat in einem Zwischenlager in Nörsingen oder bei Nörsingen und wir gehen jetzt einmal ein bisschen näher drauf ein, was ist denn da genau passiert und was für Exponate sind da verschrottet worden und vor allem, was hat das jetzt für Folgen?
Ja, Sie haben das völlig richtig gesagt, es ist verschrottet worden. Man hat dort in der Wörthstraße, wo das Museum ja früher war, aufgeräumt. Man brauchte Platz für irgendwelche Räume. Gut, das kostet Geld. Man hat einfach, was im Wege war, abgeräumt. Eine große Auswahl scheint nicht erfolgt zu sein. Ein Teil blieb sicherlich in der Wörthstraße zurück. Und das andere lag dann jetzt anderthalb Jahre in einem Gebäude, was ich mit einer Scheune vergleiche. Auch nicht gerade gut für Funktechnik, für Mikrochips, sicherlich auch genauso wenig gut für Röhren und alte Volksempfänger. Das hat sicher drunter gelitten. Und jetzt gab es wohl Probleme mit dem Besitzer dieser Scheune, der irgendwann mal Geld sehen wollte für die Vermietung.
Das heißt, es ist nicht
bezahlt
worden.
Einzelheiten sind nicht öffentlich.
Okay.
Auf jeden Fall hat dann Hensoldt sich entschieden, sie schicken eine Bekannte, wir machen ja keine Schleichwerbung, Ulmer Recyclingfirma hin und die laden das auf. Aber ohne diejenigen zu informieren, die dieses Museum früher betreut haben, ohne diejenigen, die mit ihrem Herzblut die Geräte entwickelt haben, also auch wirklich hochkarätige Fachleute, ohne die auch Bücher über dieses Museum bereits geschrieben haben, in irgendeiner Form wollte man uns nicht dabei haben. Alle Briefe, die ich persönlich geschrieben habe, auch im Namen des Rathauses, im Auftrag des Rathauses, wurden nicht beantwortet. Und seit anderthalb Jahren ging das und jetzt kam also ein Endergebnis. Das fällt mir sehr schwer, das zu kommentieren, ohne mich nicht in eine juristische Gefahr zu begeben. Klar, es ist ein laufendes Verfahren, das müssen wir wissen. Die Ermittlungsbehörden sind unterwegs. Aber wenn Sie fragen, Konsequenzen, ist es schwierig. Wir haben, da haben wir auch mal hier diskutiert, in Ulm die Magirus-Villa verloren.
Ja.
Wir haben Parks verloren, wir haben erhaltenswerte Gebäude abgerissen bekommen. Und als Krönung des Ganzen im letzten Jahr noch das Einsteinsche Geburtshaus, was nur noch ein großes Loch, was an eine Gravitationswelle, aber nicht mal Einstein erinnert, gegeben hat. Und wenn ich so denke, wir leben heute in einer Zeit, die kurzlebig ist und für museale Dinge schon aus Geschäftsgründen nicht mehr viel Verständnis hat. Ich meine aber, dass wir diese Dinge halten müssen, für unsere Jugend ja auch. Es war unsere Jugend und unsere Jugend sollte auch das kennen.
Das ist wohl wahr. Also ich bin selber natürlich, gehöre zur jüngeren Generation, aber auch schon, sagen wir mal, ja gut, Jahrgang 1978, das ist dann schon das mittlere Alter. Aber ich gehöre noch zu der Generation, die diese Dinge, über die wir hier reden, eigentlich auch noch kenne und weiß, worum es geht. Natürlich, wenn man technisch interessiert ist, weiß man das auch ein bisschen. Aber wenn ich jetzt dann natürlich denke an die kommenden Generationen, die können sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja einfach, das gibt ja heute schon technische Geräte, die, sagen wir mal, für uns in der Jugend selbstverständlich waren. Da wissen die heutigen Jugendlichen nicht mal mehr, was das ist und was man damit gemacht hat. Und genau deshalb, das ist der Punkt, was man ja eigentlich sich vor Augen halten sollte. Wenn ich es nicht erhalte, dann kann ich irgendwann nur noch anhand von langweiligen Büchern und Bildern eigentlich die Geschichte darstellen, und das, so funktioniert der Geschichte nicht. Das muss ja erlebt werden, und dazu sind ja auch solche Museen im Endeffekt da und sind natürlich auch wichtig, dass man natürlich die historische Substanz erhält. Was ich jetzt persönlich hier an dieser Sache irgendwie nicht so ganz verstehen kann, ist, gut, einerseits scheint jetzt die Firma Heinsold kein Interesse an der Geschichte von Telefunken zu zeigen. Das kann man natürlich gut oder schlecht heißen, wie man möchte. Man muss es akzeptieren vielleicht auch einerseits. Aber was mich jetzt an dieser Sache so eigentlich für mich dann ein Widerspruch ist, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dann diese Exponate und diese Sammlung wirklich in fürsorgliche und treusorgende Hände zu übergeben, dass die dann sagen, okay, wir möchten damit nichts zu tun haben, wir möchten auch keine Kosten dadurch haben. Für uns ist das eine Last, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir wollen nur, Profit machen und nicht hier Altlasten verwalten. Aber warum gibt es dann nicht die Möglichkeit, dass die Firma einfach dann auf die Museumsfreunde zukommt und sagt, okay, wir arbeiten was aus, wir überlassen euch diese Sammlung, ihr müsst die Kosten übernehmen, aber es ist euers. Dann wäre das der einzige Weg, wie eigentlich diese Sache gerettet werden könnte. Also wenn ich das jetzt nicht falsch sehe.
Sie sehen es nicht falsch. Das sind hier Manager, die auf Gewinn getrimmt sind, die ihre eigenen Tantiemen hochfahren müssen. Und das gilt ja auch für andere Unternehmen und andere Bereiche, dass oft der eigene Gewinn wichtiger ist als Kultur und Kunst. Kann man hier sagen. Deswegen nenne ich diese Leute auch juristisch sauber, als Kulturpflegel. Das ist kein gesetzlich geschütztes und verbotenes Wort, aber es sind Kulturpflegel. Ob das Baufirmen sind, ob das diese Firmen sind, die jetzt Elektronik verschrotten, ob das Firmen sind, die in der Autoindustrie auch betrügen, brauchen wir auch nicht diskutieren. Und es geht immer nur um den Gewinn. In diesem Fall war ein klares Angebot über die Stadt Ulm, über unseren Oberbürgermeister, an die Firma gegeben. Sie hätte das machen können. Sie hätte dem Freundeskreis, der ja früher zu den Betreuern des Museums gehörte, bis dieser Übergang an die neue Firma folgte, hätte sie durchaus übergeben können, sagen, macht das. Wir hätten natürlich gesagt, ihr habt die Verantwortung mit dem Aufkauf von AEG-Telefon, ist ja klar. Ihr könntet euch durchaus mit beitragen, das zu halten, denn ein Museum trägt sich nicht. Aber so hat man sich wohl dahingehend intern verständigt, dass man sich ein paar Filetstücke raussucht. Eines wäre die Enigma gewesen, die im Moment verschwunden ist. Vielleicht zum Glück, wobei da auch die Eigentumsverhältnisse jetzt nicht ganz klar sind. Aber wir würden sagen, da waren Filetstücke. Die hätte man sich sicher behalten für einen Showroom, und das andere wird aussortiert. Und das ist für mich absolut unethisch und untragbar. Auch für einen Firmenchef, auch für Manager, die hochdotiert sind. Sowas gehört sich nicht.
Ja, das ist wohl. Ja, die Besitzverhältnisse, das ist eigentlich auch gerade noch so ein Thema, was mir im Kopf rumschwirrt. Im Endeffekt, die Firma Heinsold ist ja rechtmäßiger Besitzer, ist aber einerseits ja auch durch den Denkmalschutz gebunden, dass sie eigentlich im Endeffekt nichts zerstören, verändern oder in sonst eigentlich irgendeiner Weise verändern dürfen. Das heißt, eigentlich müssten die ja froh sein, wenn sie eine Möglichkeit hätten, das übertragen zu können. Wie dies natürlich dann möglich ist, das entzieht sich natürlich meiner Kenntnis, aber wie gesagt, mussten wir natürlich jetzt lernen, dass das Interesse, bis auf ein paar, sagen wir mal so, Showroom-Filetstücke, die man dann sich noch ein bisschen damit brüsten kann, sonst eigentlich kein Interesse besteht, aber das rechtfertigt ja trotzdem nicht diese Verschrottungsaktion, weil, wie gesagt, es ist ja die Sache mit dem Denkmalschutz steht ja da immer noch im Raum. Und die Frage ist, wollte man damit Fakten schaffen, um ein leidiges Thema aus der Welt zu schaffen? Oder was sind da die Hintergründe?
Ich kann es nur aus meiner Sicht als Stadtrat von Ulm, der sich eben mit der Kunst und Kultur in dieser Stadt seit 3 Jahrzehnten schwerpunktmäßig beschäftigt, ich kann es nur so interpretieren, es ist eine reine finanzielle Sache. Wenn Sie ein Museum haben, brauchen Sie Raum, Sie brauchen Betreuung, Sie brauchen Bewachung, denn es sind ja hier auch Geräte, die von militärischer Sicherheitsstufe waren. Das darf man auch nicht vergessen in dem ganzen Spiel. Ein Museum zu halten, kostet Geld. Klar, das wissen wir. Wir haben genügend Beispiele auch in Ulm von Museen. Da muss man auch finanziell zutragen. Dahin sollte beim Aufkauf von HG Telefunken ja im Vertrag das Museum mit übernommen hat, ist es genau, wenn ich ein Haus kaufe, was unter Denkmalschutz ist, kann ich dann auch nicht hingehen und das umbauen, wie mir das passt. Da habe ich eine Verantwortung im Kaufvertrag übernommen. Und genau so ist die juristische Situation. Die Sammlung gehört Hensoldt. Hensoldt hat darüber zu verfügen, denn der Denkmalschutz entscheidet, ob sie das dürfen oder nicht. Ob ich da jetzt das Fachwerk abbaue oder das Dach neu eindecke mit Eternit oder nur als Beispiel. Das ist ja auch im Denkmalschutz nicht so gern gesehen bei Altbauten und gerade auch bei unseren Jugendstilgebäuden, wo wir kämpfen müssen, dass sie uns erhalten werden. Und genauso ging das hier in meinen Augen nur ganz schnöd um Geld. Bei einer Firma, die Milliardenumsätze macht, ist das lächerlich, was es gekostet hätte. Und wenn wir sogar gesagt haben, ihr braucht gar nichts machen, wir holen die Halle, die hatten sie ja auch, wir übernehmen das, wir nehmen Transport, wollen aber wenigstens ein Verein mit 100 Mitgliedern, kann ja das nicht alles zahlen, verlangen aber, wenn ihr in der Verantwortung seid und ihr wollt euch loswerden, die Verantwortung, dann sollte man den Verein in irgendeiner Form sponsern oder wenigstens die Hallenkosten übernehmen. Denn eins ist klar, juristisch gehört es nicht dem Ulmer Bürger. Wäre das jetzt offiziell von Hensoldt dem Ulmer Bürger, dem Oberbürgermeister mit Quittung quasi übergeben worden, dann hätte ich auch Gelder der Stadt Ulm, hätte ich auch Steuergelder reinnehmen können. Das ging ja so nicht. Ich glaube, in dieser Verwicklung hat man entschieden, lieber Müll, das ist billiger, als es irgendwo aufzuheben für die Zukunft.
Ja, so erscheint es gerade eigentlich aus dem Aspekt. Aber das wollte ich jetzt gerade auch nochmal nachfragen. Also im Endeffekt, wir haben es ja vorher schon angesprochen, selbst wenn die Firma Hensoldt gar nichts mit diesem Erbe, in Anführungszeichen, mehr zu tun haben wollte, wären Leute bereit gewesen zu sagen, okay, wir übernehmen die Kosten, wir gründen einen Verein. Das heißt, dann hätte die Firma Hensoldt eigentlich im Endeffekt diese Museumsexponate übergeben müssen. Und dann wären sie aus der Sache raus gewesen und hätten auch keine Kosten mehr damit gehabt. Aber stattdessen hat man den Weg vorgezogen, einfach verschrotten und gut ist. Und dann wird es ein bisschen unangenehm, wird es ein bisschen stürmisch. Aber die Sache wird ja dann irgendwann wieder vergessen sein. Irgendwie ob das jetzt der einfache Weg ist, weiß ich natürlich jetzt nicht so wirklich.
Das war sicherlich der Weg, der jetzt etwas mehr Probleme macht. Eine Weltfirma gerät im Moment international in die Schlagzeilen. Das ist nicht mehr Ulm. Das hat sich inzwischen rumgesprochen. Aber mit dem Geld vielleicht noch dahingehend sollte man erwähnen, dass die Firma ja mit dem Museum eine Verantwortung übernommen hat. Also die Firma hätte sicherlich von der Stadt Ulm eine Rechnung bekommen jedes Jahr für Betreuungskosten. Das wäre ja völlig fair, ja. In der Sache, also ganz zum Nulltarif wäre es sicher nicht gegangen, sonst hätten wir vielleicht auch anders reagieren müssen oder einfach kurzerhand die Sache beschlagnahmen lassen müssen, was ja im kritischsten Fall ja auch mal geht beim Denkmalschutz. Aber hier ging es sicherlich auch um die Frage, was trägt die Firma bei, um ihre Exponate zu halten. Und das kann nicht zum Nulltarif gegangen sein. Oder zumindest die Angebote der Stadt wären nicht zum Nulltarif. Das kann man durchaus erwähnen. Aber für eine Firma, die Milliardenumsätze hat, ist das lächerlich, wenn sie jetzt im Monat vielleicht eine Miete für ein Museum bezahlt.
Wollte ich gerade sagen, wie Sie gerade erwähnt haben, im Endeffekt die Hallenmiete zum Beispiel ja wirklich ein verschwindend geringer Betrag, da reden wir ja wirklich nicht von Unsummen, also insofern andere Sponsoren, was weiß ich, in sämtlichen Bereichen irgendwie und geben wesentlich mehr Geld aus.
Ach, wir wollen auch, ja, wir vergleichen,
Weißhautmuseum. Ja, insofern. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch einmal Musik und dann gehen wir noch mal kurz darauf ein, wie denn jetzt die Sache hier weitergeht und was es eigentlich überhaupt noch für Möglichkeiten gibt und ja, vor allem, was ist denn jetzt überhaupt noch übrig von den Museumsexponaten? Free FM. Und wir sind wieder zurück hier in der Ulmer Freiheit auf Radio Free FM. Und ich habe immer noch hier im Gespräch den Ulmer Stadtrat Dr. Hans-Walter Roth. Und das brisante Thema des Nachmittags hier, das verschwundene oder verschollene, man muss es nur sagen, man kann es eigentlich aufteilen, das verschollene und das verschwundene Telefunkenmuseum. Denn die Frage ist jetzt einerseits, klar, wir wissen, es sind Exponate verschwunden, verschrottet wurden auch wirklich, aber es wurde ja auch von seitens der Firma Hensoldt bestätigt, ja, es gibt Teile der Sammlung, die haben Ulm nie verlassen. Jetzt ist eigentlich die Frage, die man sich hier stellen kann auch, was ist denn jetzt überhaupt noch übrig und was kann man damit jetzt eigentlich noch machen? Wie sollte jetzt eigentlich diese Geschichte oder wie kann diese Geschichte weitergehen? Ein Happy End kann man es ja dann gar nicht mehr nennen, aber wie kann man das schlimmste Ende eigentlich doch noch abwenden und noch was Gutes draus machen?
Ja, was übrig ist, wissen wir nicht. Wir haben Off-Limits, man wünscht uns ja auch nicht dort zu sehen oder gar mit mir zu sprechen. Das Angebot stand auch jetzt wieder. Was da ist, sind sicherlich einige Filetstücke in einem Showroom. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sicherlich in den Wochen zuvor auch aus Ulm Geräte verschwunden sein müssen, die, wie es so schön heißt, Ulm nicht verlassen. Aber gut, der Recyclinghof ist ja auch in Ulm. Kann man auch wieder
nicht sagen. Wie man es nimmt, ja.
Ja, wie man es nimmt. Und da wird also schon gewaltig ausgeräumt. Was wir wissen, ist, dass das Archiv, das zum Museum gehört, gesichert wurde. Dank unserem Stadtarchiv von Herrn Wettengel, der sich da engagierte. Das Archiv ist nach Stuttgart gegangen. Das ist gesichert. Also die ganzen Baupläne, die Patentschriften aus diesen vielen Jahrzehnten. Das ist auf jeden Fall auch ja, sehr kostengünstig unterzubringen oder zu scannen. Das ist auf jeden Fall gesichert. Wir wissen nicht, was Hensoldt hier tut. Eins ist klar, die Ermittlungsbehörden sind unterwegs. Sie werden vom Freundeskreis mit den Inventarlisten unterstützt. Und da muss mal Bilanz gezogen werden. Im Moment hat Hensoldt auch von der Stadt Ulm, Denkmalsamt, ein klares Stopp, die Firma, die recycelt hat, ein klares Stopp, da darf kein Gerät mehr verschwinden. Letztendlich ist es ja auch Beweismaterial. Ja, wenn Sie denken, dass man uns sagt, das waren nur Ausstellungsstücke, so Pappdeckel zum Angucken, wie ein Funkgerät aussieht, das stimmt nicht. Jedenfalls war noch die Technik drin. Also Sie sehen sie auf den Fotos, die wir haben. Das war kein Sperrmüll in dem Sinne und kein keine Geräte, mit denen man hätte vielleicht werben können oder Werbematerial. Das waren handfeste Elektroniken aus dem Radarbereich und so weiter.
Das sieht jetzt man ja. Sieht man ja auch natürlich auf den Fotos,
die veröffentlicht
worden sind. Und insofern, es scheint ja wirklich, als ob da eigentlich immer genau das Gegenteil von dem behauptet wird, was eigentlich war. Einerseits heißt es, das seien bloß Attrappen gewesen. Auf den Fotos ist ja ganz klar erkennbar, das sind technische Geräte. Ja. Der Laie kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt wertvoll ist oder nicht, aber die Aussage, das wären Attrappen oder irgendwas, das ist ja schon mal falsch. Und dann heißt es dann auch immer von offizieller Seite, ja, man wäre bereit für Gespräche, aber das scheint ja nicht so der Fall zu sein.
Bis heute liegt kein Gesprächsangebot vor. Bis jetzt nicht. Ich bin trotzdem noch gesprächsbereit und ich weiß, dass unser Oberbürgermeister auch mitkäme und sich mit engagieren würde. Da muss ich also ihn auch loben, dass er verstanden hat, dass es hier doch um wertvolle Ulmer Kulturgeschichte geht. Nein, es ärgert mich schon etwas, dass eine Firma, die ja Geräte im Sicherheitsbereich herstellt, sicher auch Waffensysteme herstellt, dass sie nicht in der Lage ist, durch ihren Pressesprecher hier mal die Wahrheit sagen zu lassen, hätte auch zugeben können. Denn unsere Ingenieure standen dabei aus dem Freundeskreis. Die haben die Fotos gemacht. Ja. Die haben die Geräte konstruiert vor 30, 40 Jahren. Und jetzt sagt man, das sind Pappdeckel auf gut Schwäbisch. Also hier läuft sicherlich einiges quer und das ist das, wo ich auch nicht nachlasse zu kämpfen.
Das ist auch gut so. Das ist, denn es ist ja eigentlich, klar, es ist vieles schon verloren, aber es ist natürlich noch nicht alles verloren. Und man könnte natürlich auch mit den noch vorhandenen Exponaten natürlich auch immer noch ein Museum aufbauen. Man kann natürlich auch, es kann ja auch immer noch Neues dazukommen. Und was wären denn mögliche Szenarien für so ein Museum oder wo könnte sowas dann auch statt oder aufgebaut werden?
Das Angebot steht auch seit fast 2 Jahren. Der Freundeskreis übernimmt die Sammlung von Hensoldt. Man schaut nach einer finanziellen Regelung. Wir beschaffen den Raum in Ulm, gliedern das vielleicht ein anderes Museum an. Aber wie wir ja hier auch schon mal sehr schön diskutiert hatten vor einiger Zeit, wir gehen in die Wilhelmsburg, dem Technikmuseum Ulms, wie die Planungen ja auch sind, an denen auch voll gearbeitet wird in diesen Tagen, mit anderen Sammlungen Ulmer Geschichte. Ulm hatte Fotoapparate, Ulm hatte Fernrohre, hatte Nähmaschinen, hatte Pfluggeräte. Über 80 Firmen gab es vor hier über 100 Jahren, die in Ulm echte Technikgeschichte schrieben, nicht nur Magirus und Autoindustrie. Ulm war eine ganz reiche, technisch versierte, technisch ausgestattete Stadt, führend durch den Krieg halt dann zerstört. Und als eine der wenigen, die den Krieg überdauert hatten, ist halt wieder IG-Telefon.
Ja.
Und deswegen ist auch so wichtig, auch Exponate, die ja in diese Jahre zuvor zurückgehen, dass die erhalten werden. Das ist nicht nur Nachkriegsware. Das ist alte, echte Ulmer Technikgeschichte.
Wie weit gehen eigentlich da die ältesten Ausstellungsstücke, die ältesten Geräte, wie weit geht denn das eigentlich zurück zeitlich?
Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich denke so bis 1920. Die Funktechnik begann mit dem Untergang der Titanic. In meiner eigenen Sammlung ist die Morse-Taste, die das Parallelstück auf der Titanic darstellt. Damit wollte ich auch dieses Museum bereichern. Auch wenn sie noch nicht von AEG war. Aber in diesen Jahren begann es. Nach dem Ersten Weltkrieg begann man die Funkgeräte, Radio, denken Sie, die ersten Detektoren, die ersten Lautsprecher, die ersten Röhrengeräte, die dann im Krieg halt entwickelt wurden, die Radartechnik, Ulm führend, weltweit führend.
Eigentlich und, das, wenn man das so, da eigentlich so gesehen ist, wirklich Ulm und auch natürlich in dem Punkt Telefunken, war natürlich die Wiege der Funk- und Nachrichtentechnik eigentlich, auf jeden Fall in Deutschland, definitiv und auch natürlich darüber hinaus. Wenn man das eigentlich denkt, zu diesem Zwecke wurde ja auch die Firma seinerzeit gegründet, doch auf Geheiß von Kaiser Wilhelm II. War das doch sogar so?
Der glaube ich nicht mehr. Der war nicht, dann am Ersten Weltkrieg, glaube ich, weg. Aber
ich dachte,
vielleicht 1900, hat er das noch aus dem Exil gemacht.
Ich dachte 1900, was war es, 14?
Nein, der Kaiser hat ist 18 ist er abgedankt. Also wenn wir noch ein bisschen Geschichte hier machen.
Ja, also ich habe mal gelesen, dass Telefunken wirklich damals, also ja, gut, so früh genau, schon
gegründet war. Der Name Telefunken
stammt kommt aus daher, der Zeit. Genau, das ist eigentlich die Sache.
Und es ging damals ja primär um den Schifffunk, entstanden aus der Katastrophe der Titanic von 1912.
Wo sich gezeigt hat, wie wichtig
das ist, die Technik ist.
Insofern.
Und das ist eigentlich auch die Geburtsstunde von AGG Telefunken gewesen.
Es bleibt zu hoffen, dass es noch Leute gibt, die jetzt doch noch erkennen werden, wie wichtig diese Geschichte ist. Und ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall da auch mit dran und werden hoffen, dass es doch noch irgendwie zu Gesprächen kommt, zu irgendeiner Lösung kommt, weil das kann ja nicht jetzt im Endeffekt einfach die Situation bleiben, dass jetzt da, das jetzt so akzeptiert wird und es so bleibt. Es sind noch genug Exponate, Ausstellungsstücke, es wäre noch reichlich Material vorhanden für ein Museum und das sollte dann einfach auch auf den Weg gebracht werden. Und da müssen dann die Verantwortlichen sich doch an einen Tisch begeben und da eine Lösung ausarbeiten, weil so kann es eigentlich nicht bleiben.
Nein, Sie haben völlig recht. Der Freundeskreis, das kann ich hier ex cathedra sagen, der Freundeskreis ist weiterhin gesprächsbereit. Er wird sich nicht auflösen, das war schon diskutiert. Nein, wir machen weiter. Und die Firma hat die Möglichkeit, jederzeit mit uns und auch der Stadtverwaltung nach einer Lösung zu suchen.
Und wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn es diese Lösung hoffentlich denn gibt. Ich bedanke mich für das Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Walter Roth. Mein Name war Roland Eberhardt und weiter geht's hier wieder mit der Ulmer Freiheit.